Schönen guten Morgen. Toll, dass ihr da seid. Jeder Mensch braucht ja ab und zu mal was zur Entspannung. Gut, ihr nicht, ich schon. Meine Frau und ich schon. Euer Alltag ist vielleicht relaxter. Wir brauchen immer was zur Entspannung und wir haben zurzeit eine Serie, die wir anschauen, regelmäßig, um einfach mal abzuschalten so vom Alltag. Und diese Serie heißt SWAT. SWAT ist die Abkürzung für Special Weapons and Tactics und bezeichnet eine amerikanische Eliteeinheit der Polizei. Und ich musste mir gar keinen Trailer anschauen, um zu wissen, die wird mir gefallen, die Serie. Ich habe nur das Bild gesehen und dachte mir, okay, schusssichere Westen, Funkgeräte, nett aussehende Menschen, Polizei, Sachen werden explodieren, es wird gekämpft. Das ist meine Welt, super, mir wird die gefallen. Und ich war begeistert, als meine Frau so nach ein, zwei Folgen sagte, ja, passt, können wir gucken, ist gut. Wusste ich wieder, ich habe die Richtige geheiratet. Das ist perfekt, ja. Weil das weiß man ja immer nie so, taugt's der eigenen Frau auch, aber sie findet das auch super. Ich war von vornherein überzeugt, die Serie wird super, denn ich habe schon immer gerne auch Dokumentationen angeschaut über Eliteeinheiten. Also sei es jetzt die GSG 9 oder unser SEK oder die österreichische Spezialeinheit Cobra oder auch die Fremdenlegion. Habe ich sehr gerne Dokus drüber geschaut. So, als ich noch studiert habe mit ein paar Kumpels, wir hatten immer so den Running Gag, wenn's mit dem Theologiestudium nix wird, letzte Option Fremdenlegion. Das war immer so das, was man sich vor den Seminaren, kurz vor den Prüfungen zugesagt hat. Mittlerweile ist der Zug, glaube ich, abgefahren, auch für mich mit der Fremdenlegion, denn ich habe mir diese ganzen Dokus ja durchgeschaut. Man kann sich leider nicht einfach einschreiben beim SEK und sagen, ich würde gern mitmachen, ich suche einen Job, braucht ihr Leute, ich kann ganz gut reden, bin lustig. Habt ihr Verwendung für mich? Nein. Wenn man hin will zur Cobra, zur GSG 9, wohin auch immer, muss man ein Testverfahren machen. Und das hat's echt in sich. Im Regelfall nehmen die nur erstmal Männer. Meistens, ein paar Frauen schaffen's auch, aber meistens sind's nur Männer, die dieses Auswahlverfahren überhaupt schaffen. Und es sind immer sehr, sagen wir mal, körperlich sehr, sehr gut durchtrainierte Jungs. Konditionsstark, richtig durch- und austrainiert. Auch vom Kopf her, die müssen was drauf haben, die müssen sich komplexen Herausforderungen stellen, die müssen mental belastbar sein. Also das sind echt alles richtig starke Kerle, die da durchkommen. So, also wenn dann jetzt jemand auftaucht dort bei diesem Auswahlverfahren und sagt, ja, ich weiß, 30 Kilo zu viel auf den Rippen, das letzte Mal Liegestütze in der Grundschule gemacht. Und wenn ich ehrlich bin, wenn mich jemand böse anguckt, muss ich immer weinen, so. Aber ich möchte trotzdem mitmachen. Dann sagen die Ausbilder nicht, naja, wir haben eh Personalmangel, komm, mal gucken, was wir aus dir machen. Sondern die sagen, tut mir leid, du genügst den Anforderungen nicht, du bist zu schwach. Hey, wir brauchen starke Kerle hier, du musst was drauf haben, du musst wirklich topfit sein, ansonsten können wir dich in unserer Einheit nicht gebrauchen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ganz schön diskriminierend, das ist gemein, dass man da einfach Leute ausschließt. Aber jeder von euch kann ja mal kurz überlegen, stellt euch mal vor, wir werden als Geiseln genommen hier. Wen möchten wir gerne haben zu unserer Rettung? Die starken Jungs vom SEK oder eine Person, die schon beim Erklimmen der Gemeindetreppe aus der Puste ist? Also wem trauen wir mehr zu, dass sie uns vielleicht sicher rausholen? Ich würde sagen, lass die netten Herren mit den lustigen Kopfbedeckungen kommen, weil ich glaube, die haben es drauf. Stark zu sein ist ja im Regelfall etwas, auch wenn man jetzt mit Eliteeinheiten und so nicht viel am Hut hat, ist Stärke ja, glaube ich, schon etwas, was die allermeisten Menschen so in unserer Gesellschaft gerne hätten. Die einen wären gern physisch stärker, muskulöser, vor allem jetzt, wo die Badesaison wieder losgeht, hätte man, ja, naja, also seien wir ehrlich, ist schon cooler, wenn man da ein Sixpack auspackt, als was anderes halt. So, die einen wollen physisch stärker sein, die anderen wären gerne intellektueller stärker, hätten gern da mehr drauf. Andere wollen im Geschäftsleben präsenter sein, erfolgreicher. Auch das ist ja eine Form von Stärke. Andere Leute wären gern mental belastbarer, würden gerne mehr aushalten, ohne auszurasten. Alle Eltern wissen, wovon ich rede. Man will gerne stark sein. Schwach sein, ja, das hat man ja. So, man fühlt sich ja öfters mal schwach. Schwäche ist ja nichts Erstrebenswertes. Also wenn jemand hier durch die Gegend läuft und sagt, ich bin ein Schwächling, schaut her, ich bin schwach und das ist gut so. Freiheit für die Schwächlinge. würden uns ja denken, ja, du bist nicht nur ein Schwächling, du bist auch ein bisschen schwachsinnig, ehrlich gesagt. So, also, was bildest du denn darauf was ein? Das ist doch keine Kunst, schwach zu sein, nichts auf die Kette zu kriegen, nichts zu schaffen. Ja, das kriegt doch jeder hin. Das muss man doch nicht feiern. Stark sein ist was, was wir brauchen. Jetzt gibt's in der Bibel einen Mann, der genau das aber durchgezogen hat. Der sagt, ich bin Schwächling und das ist auch gut so. Und das ist ja dann für uns Christen immer ein bisschen problematisch, wenn man da in der Bibel einen findet, der was ganz was anderes sagt, als wir so gut finden, muss man sich damit auseinandersetzen. Dieser Mann heißt Paulus und der schreibt an einer Stelle im 2. Korintherbrief im 12. Kapitel echt so ein paar Verse, die nicht so leicht sind zu verstehen und auch nicht so leicht sind zu leben, ehrlich gesagt. Ich lese euch die Stelle mal vor. Paulus sagt, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, also Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich höre kein Amen, Halleluja, so ist es, endlich sagt's mal einer. Mal unter uns. Ja, warum auch? Also wenn man jetzt mal nur diesen letzten Satz liest, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also da habe ich das Bedürfnis zu sagen, nö. Also du vielleicht, Paulus, ich nicht. Und so mein noch zurechnungsfähiger Freundeskreis macht das auch nicht so. Wenn ich schwach bin, ich bin nicht stark. Wenn ich scheiter irgendwo, was nicht hinkriege oder körperlich total platt bin, mir meine Schwächen bewusst werden, ich echt Probleme habe und Herausforderungen, Dinge vor mir stehen, die ich nicht bewältigen kann alleine, sorry, ich bin dann nicht stark. Ich fühle mich auch nicht stark. Und den Vers vorher mag ich ehrlich gesagt auch nicht, da an Not und Problemen und Schwachheiten und so weiter, dass ich da Gefallen dran habe. Nö, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Fühlt sich für mich nicht erstrebenswert an. Wenn man nicht wüsste, steht in der Bibel, würde man ja sagen, sorry, aber das ist einfach Schwachsinn. Das passt nicht. Das ist weltfremd. Das hat mit meinem Leben, mit meinen Empfindungen, mit meinen Emotionen, ehrlich gesagt, nichts zu tun. Jetzt, wenn man sagt, okay, irgendwie die Bibel hat uns doch was zu sagen, muss man dann in solchen Momenten noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Wir rollen jetzt mal so ein bisschen diesen Text von vorne auf. Ich sag gleich vorweg, wir werden den nicht in der Tiefe durchdringen. Also das bietet Stoff für ein paar Bibelabende, ehrlich gesagt, dieser Text. Der ist richtig tief und spannend. Wir werden uns ein paar Punkte nur heute beleuchten können. Paulus fängt ja erstmal an mit einer Situation, die man vielleicht ein bisschen besser kennt und wo man sagt, ja, da bin ich noch am Start. Nämlich, er sagt, ich habe Probleme. Ich habe was in meinem Leben, was echt herausfordernd ist. Er schreibt von einem Pfahl für das Fleisch. Man kann auch übersetzen, ein Dorn fürs Fleisch. Wer sich schon mal gepikst hat, ich erst gestern war im Garten, hat da an so einer Dorne reingefasst, war nicht schön. Es gibt was, was ihn quält. Paulus sagt, das ist ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Jetzt rätseln seit 2000 Jahren Pastoren, Prediger und Theologen um die Frage, was ist das? Was schreibt Paulus da? Was ist dieser Dorn, dieser Pfahl für das Fleisch? Und man wird sich nicht einig. Jetzt gibt es wenige, die sagen vielleicht, ja, ist doch klar, das muss man wörtlich verstehen, steht doch alles da. Ein Engel Satans, der Paulus verprügelt. Ja, ein Dämon. Der kommt von Zeit zu Zeit, zieht Boxhandschuhe an und sagt, Paulus, jetzt gibt's auf die 12. Steht doch alles da. Leute, die jetzt so ein bisschen sich mit Dämonologie auskennen und so die ganze Bibel sich anschauen, was steht da so alles über Dämonen, Geister, den Teufel und so weiter, sagen, nee, das passt einfach überhaupt nicht zu allen anderen Bibelstellen, dass man das wortwörtlich auslegen kann, dass das ein Dämon ist, der physisch kommt und immer wieder auf den Paulus einschlägt. Gibt aber auch Leute, die das vielleicht glauben. Andere sagen, Paulus schreibt hier über eine spezifische Krankheit. Paulus hatte was in seinem Leben, ein körperliches Leiden, das ihm Not gemacht hat. Vielleicht ein Sehproblem, ein Augenleiden. Im Galaterbrief gibt es eine Stelle, die relativ deutlich darauf hinweist, Paulus hat offensichtlich Probleme gehabt mit den Augen. Und es gibt Theologen, die sagen, wahrscheinlich geht's darum. Andere sagen, nee, wahrscheinlich ist es keine Krankheit, es geht generell so um den körperlichen Zustand von Paulus. So in jedem zweiten Brief gefühlt schreibt er, ich bin schwach, mir geht's nicht gut, ich habe da Probleme. Das ist gemeint. In 2. Korinther 11, also im Kapitel vorher, führt Paulus erst aus, dass er echt wirklich geschwächt ist und Probleme hat. Und es gibt Theologen, die sagen, hier geht's um diese körperliche Konstitution von Paulus. Wiederum andere sagen, der Pfahl im Fleisch ist die Lebenssituation, in der Paulus ist, seitdem er Christ ist. Weil egal, wo Paulus hingeht, er hat eigentlich immer Probleme. Es gibt immer Stress. Er wird verfolgt, er wird verspottet, er wird verprügelt, er kommt ins Gefängnis, er wird gefoltert, er wird sogar gesteinigt einmal. Und selbst in den Gemeinden, in denen er ist, eigentlich hat er immer Probleme. Leute mögen ihn nicht, Leute intrigieren gegen ihn. Er hat wegen des Evangeliums immer Probleme, von morgens bis abends eigentlich. Und Leute sagen, dieses Schicksal, dieses immer nur Ärger, immer nur dagegen, niemals wirklich so dieses entspannt sein, auch mal Gemeindealltag, Glauben genießen können, das ist sein Problem. Eine letzte These ist, dass Paulus hier von einem Menschen schreibt. Dass es in Korinth einen Mann gibt, der gegen Paulus intrigiert, ein Irrlehrer, der die Gemeinde wegbringen will vom Glauben an Christus, der immer wieder widerspricht und sich wirklich dämonisch leiten lässt. Und dass Paulus von diesem Menschen schreibt, der ihm so eine Not macht. Wir werden es heute nicht lösen können, was das ist. Wir können nur festhalten, es gab was in Paulus' Leben, was ihn geschwächt hat. Eine Schwachheit, ein Problem. Und ich denke, da finden wir uns alle wieder. Also jeder von uns hat in seinem Leben Momente, wo wir überfordert sind. Sei es seines Menschen, die uns zusetzen und wo wir sagen, hey, ich komme nicht mehr klar, ich packe es nicht mehr. Mein Chef, mein Kollege, mein Ehepartner macht mir das Leben zur Hölle, was weiß ich, wer das ist. Wir alle kennen Situationen, wo wir überfordert sind, wo wir merken, ich weiß nicht mehr weiter, ich krieg's nicht hin. Wir alle kennen es oder viele vielleicht, dass wir an unserer Persönlichkeit, an unserem Charakter scheitern. Und einfach uns Dinge verbauen im Leben oder reagieren auf bestimmte Situationen, so wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Wir alle kennen solche Momente der Schwachheit. Und oft geht man dann mit solchen Momenten so um, wie Paulus es eigentlich auch macht. Nämlich wir empfinden das zunächst mal als eine Zumutung. So Schwachheit, wir haben nicht das Gefühl, ja, das ist aber gut, dass das gerade in unserem Leben ist. Das ist normal, das gehört dazu. Heulen wir nicht rum, gehen wir halt einfach durch. Nein, im Regelfall sagen wir, ich will das nicht. Das soll weg. So ist nicht das Leben, wie ich es mir vorstelle. Ich will, dass das anders ist. Wir wünschen uns, dass irgendwas passiert, dass diese Schwachheit aus unserem Leben verschwindet, weil wir wollen ja gern stark sein. Paulus auch. Paulus empfindet das auch als Zumutung, diesen Dorn fürs Fleisch. Und dann macht er was, er betet, was auch viele Christen häufig machen, wenn es Probleme gibt. Er betet und er betet mit einer klaren Erwartung. Er sagt jetzt nicht, Gott, dein Wille geschehe, gucken wir mal, was du vorhast, sondern er sagt, nimm das weg. Nimm diesen Pfahl fürs Fleisch raus, ich will ihn nicht mehr. Paulus will ganz klar andere Umstände, Eingreifen Gottes auf eine starke Art und Weise, befrei mich davon. Vielleicht hat Paulus auch so gebetet, wie vielleicht wir das auch manchmal machen. So, Herr Jesus, wenn du das machst, du hast auch was davon. Weil was wäre denn das für ein tolles Zeugnis, wenn ich dann erzählen könnte, ich wurde freigesetzt. Das kann ich im Sportverein erzählen, meinen Jungs, dann bekehren die sich auch. Hey, wir haben beide was davon, Win-Win-Situation, mach doch mal ein Wunder. Manchmal geht man ja auf so eine argumentative Schiene und guckt, was man Gott anbieten kann für eine Gebetserhörung. Paulus betet mit einer klaren Erwartungshaltung. Ja, und dann kommt was du vielleicht auch kennst, eine Absage. Jesus sagt, nein, ich mach das nicht. Und das ist schon sehr seltsam. Weil wenn man jetzt so ein bisschen in die Evangelien geguckt hat, merkt man, es gibt ein paar wenige Stellen, wo Jesus sich ziert, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Probleme, ich bin krank, ich habe einen Dämon, hilf mir. Wenige Stellen, wo Jesus nicht sofort was macht. Es gibt ganz wenige Stellen in den Evangelien, wo es heißt, es wurden nicht alle geheilt. Die gibt es aber. Im Regelfall war es aber so, die meisten, die zu Jesus kamen, haben Befreiung oder Heilung oder Versorgung erlebt. An diesen Jesus wendet sich Paulus. Er, ein Mann, der selber schon erlebt hat, wie Kranke geheilt werden im Namen von Jesus, wie Dämonen verschwinden müssen. Er betet und Jesus sagt, nein, ich erfülle deine Bitte nicht. Es gibt eine Absage. Und die Situation von Paulus bleibt, wie sie ist. Da verändert sich nichts. Dieser Pfahl, dieser Dorn, dieser Engel Satans, was immer das auch ist, ist weiterhin da. Ich muss gestehen, ich kenne das auch. Zumutung im Leben. Ich will Veränderung. Ich bete mit einer klaren Erwartungshaltung. Gott greif ein. Und es passiert nichts. Was man ja so ein bisschen auch als Absage deuten kann. Es passiert einfach nichts. Es ändert sich nicht. Oder es wird sogar schlimmer. Und die Situation ist nach wie vor richtig, richtig schlecht. Was macht man dann? Es kann passieren, dass man in solchen Momenten anfängt, Gott anzuklagen oder sich sogar von Gott abzuwenden. Dass man sagt, Gott, hey, jetzt mal ganz im Ernst, wie kannst du das zulassen? Du bist doch gut. Du hast doch behauptet, dass du mich liebst. Ja, aber ey, welcher Vater würde sein Kind sowas erleiden lassen? Ich meine, hier bei solchen Gebeten geht es ja nicht um eine neue Wohnung oder ein neues Auto oder irgendwie Luxussachen so. Sondern hier bei Paulus und vielleicht auch in deinem Leben, da gibt es ja manchmal richtig existenzielle Nöte, wo man sagt, ich kann so nicht weiterleben. Und dann denkt man sich so, ja Jesus, aber wenn du doch nicht mal mir daraus hilfst, wie kannst du dann gut sein? Wie kann ich noch glauben, dass du mich liebst? Lohnt sich's dann überhaupt noch, Christ zu sein? Lohnt sich's dann überhaupt noch, ein Leben für dich zu leben? Weil vielleicht hätte ich es ohne dich bequemer. Kann ich überhaupt vertrauen, Jesus, dass nach meinem Tod der Himmel auf mich wartet, ewige Belohnung und da machst du alles gut, wenn du hier auf der Erde irgendwie noch nicht mal diese eine wichtige Sache für mich machst? Vielleicht kennst du solche Gedanken nicht. Dann herzlichen Glückwunsch, Respekt. Ich kenne die aber. Und ich kenne auch Menschen, die sie auch haben. Also da bin ich jetzt kein Einzelfall. Dass man in solchen Momenten, wo man merkt, ey, Gott greift nicht ein, Gott macht nichts, dass man auf einmal anfängt, misstrauisch zu werden, wütend oder zynisch und bitter. Und dass nach und nach sich das ganze Leben, das ganze Denken, manchmal auch das ganze Gebeten nur darum dreht, um die Zumutung. Die Probleme, dieser Dorn im Fleisch, das wird so groß und es geht nur noch darum, das soll weg, das ist schlimm, ich will das nicht mehr. Und es wird immer schlimmer. Und das kommt ins Zentrum und beschäftigt uns. Und je nach Persönlichkeit werden wir dann irgendwann wütend oder versinken im Selbstmitleid, weil es ist so schlimm, die Zumutung, und Gott macht nichts. Oder wir werden enttäuscht, wir wenden uns ab oder wir versinken in Trauer oder in anderen Dingen. Die Zumutung wird groß und steht im Zentrum. Und das Ergebnis ist dann manchmal, wir klagen an und wir lehnen vielleicht sogar Gott letzten Endes ab. Wenn man jetzt in diesen Text, den wir gelesen haben, weiter reinschaut, merkt man am Anfang, ja, Paulus schreibt über diese Zumutung, über diesen Pfahl für das Fleisch. Und dann, in der Mitte des Textes, gibt es auf einmal einen Switch, da gibt es auf einmal eine Veränderung. Auf einmal schreibt Paulus nicht mehr darüber, er berichtet über diese Absage, dass Gott sagt, nein, ich heile nicht. Aber dann redet er auf einmal über was anderes, er stellt was anderes ins Zentrum, als ich es vielleicht manchmal tue. Nämlich statt der Zumutung fängt er dann an zu reden über die Zusage Gottes. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Der gesamte Rest dieses Abschnitts baut nur auf dieser Zusage auf. Jesus hat nicht eingegriffen, er hat nichts verändert erstmal, aber er hat eine Zusage gemacht. Meine Kraft wird in der Schwachheit, in deiner Schwachheit, Paulus, vollkommen. Und darauf gründet sich die weiteren Gedanken von Paulus. Darauf baut er jetzt eigentlich sein Lebenskonzept auf, wie er mit diesen Herausforderungen, mit diesen Nöten, mit diesem Engel Satans umgehen will. Er dreht sich nicht mehr um die Zumutung, sondern nur noch um die Zusage. Und das ist auch der Grund, warum dieses zweite Ding, diese enttäuschte Erwartung, Jesus hat nicht das gemacht, was ich wollte, warum das an ihm nicht nagt, wie vielleicht an mir manchmal oder vielleicht auch an dir, dass wir immer denken, Gott, warum nicht, warum nicht, warum hast du das Gebet nicht erhört? Paulus denkt da weiter gar nicht drüber nach. Ihm geht's nicht mehr um die enttäuschte Erwartung, sondern er sagt, ja, die wurde nicht erfüllt, aber ich habe eine Erkenntnis dafür gewonnen. Jesus hat meine Erwartung nicht erfüllt, aber er hat mir eine Erkenntnis gegeben. Nämlich, mit meiner Schwachheit verfolgt er einen Zweck. Es hat einen Sinn. Wir haben vorhin kurz gesprochen über das Thema Gebet in der Moderation, hat Harald gesagt. Und ich finde, hier an dieser Stelle merkt man, das Gebetsleben von Paulus war offensichtlich nicht eindimensional oder nur in eine Richtung. Sein Gebetsleben war nicht so angelegt, dass er nur die ganze Zeit erzählt und Gott ein Ohr abkaut, was er alles will, und dann sagt er Amen und geht weiter. Sondern Paulus' Gebetsleben hatte offensichtlich auch Phasen, wo er gehört hat. Wo er gesagt hat, okay, und jetzt nehme ich mir Zeit, Gott, was sagst denn du? Ich habe jetzt meine Agenda abgebetet, was ist deine Antwort? Denn er hat ja gehört, meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Und Paulus sagt, ich bekam die Erkenntnis, dass dieser Pfahl fürs Fleisch in meinem Leben ist, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht stolz werde angesichts der Offenbarungen, die ich habe. Paulus war so selbstreflektiert, dass er wusste, sein Alltag, Apostel sein, Missionar, Wunder erleben, sogar Totenauferweckung, entrückt werden in den dritten Himmel, Visionen haben, dass das jetzt nicht so der Standard ist für jeden Christen. Das hat er irgendwann mal, glaube ich, verstanden. So, okay, das scheint nicht jeder zu erleben, ich schon, cool. Und Paulus sagt, deswegen, damit diese Dinge mich nicht stolz machen, nimmt Gott diese Schwachheit, die ich in einem bestimmten Punkt empfinde und erlebe, nicht weg. Weil Stärke kann auch stolz machen. Wenn du immer nur erlebst, Gott erhört jedes meiner Gebete, mein Lebensweg ist glatt, jedes Problem wird aus dem Weg geräumt. Und sobald irgendwas ist, Jesus greift bei mir immer ein. Ich kriege auch Antworten auf alle meine Fragen. Hey, bei mir läuft's. Ich bin nie schwach, weil wenn es Probleme gibt, Gott greift immer sofort ein. Das ist zwar super cool und ich würde jetzt auch nicht Nein sagen, wenn Gott mir das anbietet, aber die Gefahr ist, man wird stolz, weil du siehst ja viele andere Menschen, viele andere Christen, bei denen das nicht so ist. Die beten, das Gebet wird nicht erhört. Die haben Probleme, die sind vielleicht krank und werden nicht geheilt. Ja, und was denkt man dann? Man denkt sich, ja, ich erlebe das ganz anders. Mein Gott ist auch dein Gott, Gott ändert sich nicht. Gott wird alle gleich behandeln. Das Problem muss bei dir liegen. Vielleicht hast du zu wenig Glauben. Vielleicht lebst du nicht hingegeben genug. Vielleicht lebst du nicht rein genug. Vielleicht verstehst du was nicht. Tja. Wenn du es so machst wie ich, dann läuft dein Leben. Das kann passieren. Das passiert ehrlich gesagt auch. Wenn du nie in diese Situation reinkommst, der Schwachheit oder des Zerbruchs oder wie auch immer, irgendwann fängst du sogar an zu glauben, ich brauche eigentlich keine Gnade, weil passt ja alles. Ich habe es im Griff. Und Paulus sagt, Gott nimmt mir das nicht weg, diese Schwachheit, damit ich nicht in diesen Stolz reinfalle und damit mir immer bewusst ist, hey, bei allem, ich lebe aus der Kraft Gottes und nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich, Paulus, bin's nicht, der die großen Dinge reißt, sondern es ist Christus in mir und ohne ihn kriege ich nichts hin. Ich sehe es ja in diesen Momenten der Schwachheit. Aus mir selber klappt gar nichts. Und Paulus ist jemand, der diese Absage dann akzeptiert. Und das finde ich mit das Herausforderndste eigentlich in diesem Text. Der akzeptiert das, was Gott ihm sagt. Er akzeptiert auf der einen Seite die Situation, dass sie sich nicht ändern wird. Dass er schwach bleiben wird. Ein Apostel, ein Diener Christi, der Überwinder sein will, der eigentlich ein Vorbild sein möchte, der stark sein will. Und Gott sagt nein. Und Paulus sagt, okay, ich akzeptiere es, dann bin ich halt schwach. Dann bleibt das so. Ich akzeptiere das, das ist so in Ordnung. Der findet sich damit ab. Und das Zweite, was akzeptiert ist, Gott handelt nicht so, wie ich es denke. Gott handelt in meinem Fall anders, als ich es erwarten würde, angesichts der Geschichten, die ich über Jesus gehört habe. Gott macht es anders. Gott ist nicht gefangen in meinem Glauben, in meiner Erwartungshaltung, in meiner Theologie. Gott ist da anders, er hat es mir offenbart. Okay, ich akzeptiere es. Und das ist oft so schwer. Erstmal eine Entscheidung überhaupt von Gott zu akzeptieren, die uns nicht schmeckt, und auf der anderen Seite sich auch bewusst zu sein, hey, vielleicht habe ich nicht die volle Erkenntnis in allen Bereichen, sondern vielleicht ist Gott souveräner in einigen Punkten, als ich es ihm eigentlich zugestehen möchte. Paulus akzeptiert das. Er akzeptiert, dass sich seine Situation nicht ändert, aber seine Sichtweise ändert sich. Das Leben von Paulus, also die Umstände, gehen genauso weiter, aber Paulus geht anders damit um. Er beurteilt es jetzt anders. Er versteht Dinge. Er sieht, das ist ein großes Wort, einen Sinn darin. Er versteht das Handeln Gottes. Und deswegen landet er auch nicht in Anklage und Ablehnung, wie es vielleicht mir manchmal passiert oder uns oder vielleicht dir. Sondern Paulus geht zur Anbetung. Wenn man das Leben von Paulus sich weiter anschaut, merkt man, der bleibt ein Mann der Anbetung. Anbetung ist ja jetzt nicht nur Musik machen, sondern Anbetung bedeutet ja, einen Lebensstil zu führen, der ausgerichtet ist auf Gott und auf seinen Willen. Und Paulus macht das. Der lebt weiter. Der schmeißt nicht hin. Der geht weiter in gefährliche Situationen. Der opfert sich weiterhin auf für Jesus. Das ist Anbetung. Und wenn man die Paulusbriefe liest, merkt man, hey, der baut immer wieder so Hymnen ein. Heute würden wir Worship-Songs sagen. Er baut immer wieder Passagen ein, wo er Jesus die Ehre gibt, mit Worten, wo er ihn anbetet, wo er ihn groß macht. Den Jesus, der ihn nicht rausgeholt hat aus seiner Schwachheit, der sein Gebet nicht so erhört hat, wie er es erwartet hat. Weil sich die Sichtweise von Paulus verändert hat, kommt er wieder in die Anbetung und versteht diese Dinge. Und jetzt könnte man hier natürlich Schluss machen und sagen, okay, jetzt machen wir es bitte alle genauso, haben wir jetzt gelernt. Das ist der Weg hier, wie Paulus das macht, das ist die richtige Reaktion. Ja, jetzt werden wir keine Probleme mehr haben mit unseren Schwachheiten und den Problemen, die kommen. Ich habe nicht den Glauben, dass das funktioniert. Ich glaube, dass diese Predigt das nicht kann und ich glaube auch sogar, dass diese Bibelstelle das nicht kann. Dass wir das einfach lesen, 1, 2, 3 Mal, dass wir jetzt diese Predigt hören, dass wir nachher schön beten kurz und sagen, Gott, jetzt machen wir es so. Und dann läuft das, wie bei Paulus. Ich glaube, um an diesen Punkt zu kommen, Absagen zu akzeptieren, Erwartungshaltungen aufzugeben, tiefere Erkenntnis zu gewinnen, Sichtweisen zu verändern. Ich glaube, dazu ist wie bei Paulus ein persönlicher Prozess nötig. Ein Weg gemeinsam mit Gott, was dir kein Gottesdienst und kein Prediger beten kann. Sondern eine Zeit, ein Weg, wo du wirklich wie Paulus ja ins Gebet gehst, wie wir es vorhin gehört haben, mit Gott gemeinsam da durchgehst. Das ist hier ja auch nicht die Standardantwort für alles Leid. Ja, dir passieren schlimme Dinge, weil Gott will dich demütig halten. Nein, das ist die Antwort Gottes an Paulus. Gottes Antwort an dich, wie er dein Leben, deine Situation beurteilt, was er tun will, ist möglicherweise ganz anders. Und wir müssen uns fragen, sind wir bereit dazu, gemeinsam mit Gott face to face, 1 zu 1, reinzugehen? Sind wir bereit, Gott reinsprechen zu lassen, auch in unser Leben und in unsere Momente der Schwachheit? Das kann uns keine Predigt abnehmen, kein Pastor, kein Leiter, sondern das ist ein Weg, den wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus gehen müssen oder sollten. Diese Predigt hat einfach nur die Hoffnung, dass wir vielleicht diesen einen Punkt mitnehmen, nämlich, dass Gottes Perspektive auf unser Leben oft eine andere ist, dass er unsere Schwachheit anders beurteilt, als wir es tun. Denn wir denken oft, ja, dass Gott nicht eingreift und uns stark macht, das ist doch Schwachsinn. Wenn er uns klein lässt, wenn er uns nicht als perfektes Werbeexemplar ausrüstet, sodass wir rausgehen können in die Welt und sagen können, du, mein Leben läuft glatt, seitdem ich Christus kenne, es ist alles super, letzte Woche erst Gehaltserhöhung bekommen, nimm Jesus an, auch du kannst es haben. Das stellen wir uns ja so vor, wenn unser Leben gut läuft, wenn wir stark sind, dann werden die Leute es sehen und dann kommen sie. Und deswegen denken wir, Jesus, wenn du unsere Schwachheit nicht wegnimmst, wenn du uns leiden lässt, das ist doch Schwachsinn. Und ich wünsche mir so, und das war auch für mich so in dieser Woche, dieser Lernprozess, zu merken, nein, für Gott ist Schwachheit nicht Schwachsinn, sondern für Gott macht Schwach Sinn. Schwach macht Sinn bei Gott. Schwäche auszuhalten, dass sie nicht sofort weggenommen wird, für Gott macht es Sinn, wenn wir nicht immer die Starken sind, die Heroes, die Helden, die alles im Griff haben. Schwach macht Sinn bei Gott. Und vielleicht hilft uns die Perspektive dieser Botschaft, dessen, was Paulus geschrieben hat, dass wir auf der einen Seite es schaffen, unsere Schwachheiten auch mal anzunehmen und zu sagen, hey, das gehört zu meinem Leben. Ich kann nicht alles, ich habe nicht alles, ich bin nicht alles und ich kämpfe an manchen Sachen und es klappt nicht so, wie ich denke, aber ich nehme es an, ich akzeptiere es. Hier geht es nicht um Sünde. Das ist nochmal ein anderes Thema. Hier geht es nicht darum zu sagen, ja, ich schaff's irgendwie nicht, ich muss dauernd bei der Steuererklärung betrügen. Gott sei Dank darf ich meiner Schwachheit jetzt endlich frönen und es akzeptieren. Das ist ein anderes Thema. Aber hier geht es um Probleme, um Herausforderungen, um Dinge, wo wir uns vielleicht auch selbst nicht gerecht werden, wo wir nicht so sind und es nicht so schaffen und hinkriegen, wie wir es uns wünschen. Vielleicht müssen manche von uns an diesen Punkt kommen, auch zu sagen, ich akzeptiere es, dass ich manches nicht kann, manches nicht werde, manches nicht habe. Und dass wir auf der anderen Seite aber auch realisieren, wir dürfen diese Schwachheit annehmen, aber wir dürfen auch lernen, sie dann abzugeben, sie loszulassen und zu sagen, Jesus, und jetzt komm du in meine Schwachheit. Weil diese Zusage, die du in dem Text machst, hey, die darf auch für mich gelten. Deine Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Und ich akzeptiere es, wenn du vielleicht anders handelst, als ich es denke, aber ich bitte dich, nimm meine Schwachheit und gib deine Kraft auf deine Art und Weise rein in diese Situation. Das ist meine Hoffnung, dass wir vielleicht das mitnehmen können. Für Gott macht Schwachheit Sinn. Und dass wir nächstes Mal, wenn unser kleiner SEK-Polizist sich wieder meldet innerlich und sagt, du musst aber stark sein, du musst das aber alles hinkriegen, du musst aus eigener Kraft, das muss alles klappen und du musst ankämpfen gegen die Schwachheiten, dass wir dann sagen, ja, vielleicht nicht. Vielleicht möchte Gott mir hier etwas zeigen, vielleicht will Gott mich in einen Prozess reinführen. Vielleicht muss ich lernen, ich darf auch schwach sein in manchen Punkten. Und vielleicht möchte Gott mir eine Stärke geben, die alle SEK-Kräfte übersteigt. Und aus meinem Leben und aus meiner Situation was ganz was anderes machen, als ich es mir vorstelle. Schwach macht Sinn bei Gott. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, du siehst, dass manche Dinge für uns so unbegreiflich sind, weil sie manchmal unserem gesunden Menschenverstand zu widersprechen scheinen und oder weil wir uns manchmal nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll. Dein Konzept, sei es jetzt die Feinde zu lieben oder schwach zu sein. Und Jesus, darum bitten wir dich oder ich bitte dich jetzt stellvertretend für alle, die hier sind und sagen, ja, ey, ich brauche echt Hilfe. Es muss sich was ändern in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du selber jetzt redest, dass du selbst reinsprichst in das Leben hier, all meiner Geschwister, alle die, die Hilfe brauchen und sagen, hey, ich habe eine Schwachheit im Leben, ich krieg's nicht hin. Dass du sie jetzt reinführst in dieser Woche, in so einen Prozess, dass du selbst kommst und sprichst, dass du vielleicht Dinge erklärst, vielleicht sogar auch Dinge veränderst. Und dass du hilfst, Jesus. Dass du deine Stärke gibst, die wir sonst nirgendwo herkriegen können. Ich bitte dich, dass du uns da mitnimmst als einzelne Person, vielleicht auch hier als Gemeinde, Jesus, vielleicht auch als Land, wo auch wir so als charismatische Christen ganz viel von Stärke und vom Sieg reden, dass du uns vielleicht auch mit reinnimmst in diese andere Art, Jesus, der Sichtweise. Und dass wir nicht mehr Scham haben, wenn wir vielleicht immer noch krank sind, trotz vieler Gebete. Oder weil wir gescheitert sind im Leben, weil wir Dinge nicht hinkriegen, dass wir Gemeinden kein Ort mehr sind, wo sich Menschen schämen dafür, sondern dass wir wissen, hey, Schwachsein gehört dazu, zu diesem Leben. Und wenn du uns nicht Stärke gibst, Gott, haben wir sowieso keine Chance. Bitte führ du jeden von uns da in einen Prozess rein, wo es nötig ist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns liebt, trotz aller Unzulänglichkeit und dass wir nicht mehr tun können, dass du uns mehr liebst oder besser, sondern dass du uns angenommen hast im Moment unserer tiefsten Schwachheit, wo es überhaupt keine Hoffnung gab. Danke dafür, Jesus. Amen.